Alan Wambury ging mit schweren Gedanken seinen Weg weiter. Er hatte gewusst, dass Johnny am Abend des Raubes dort gewesen war, aber er hatte niemals daran gedacht, ihn mit dem rätselhaften Verschwinden von Lady Darnleys Perlen in Zusammenhang zu bringen. Er rief sich nochmals die nur allzu kurze Unterredung mit Mary ins Gedächtnis zurück. Warum in aller Welt sollte Johnny? Und doch, die Landleys waren ruiniert und Mary war sichtlich nervös gewesen. Blödsinn, dachte Alan, als sich ihm ein hässlicher Gedanke aufdrängte. Blödsinn! Am nächsten Morgen übergab er die Akten in der Perlensache Inspektor Burton und verließ Scotland Yard mit einem gewissermaßen erleichterten Gefühl. In der folgenden Woche war Alan Wambury sehr in Anspruch genommen. Mary schrieb ihm nicht, wie er erwartet hatte, und er wusste nicht, dass sie in London war, bis sie ihm eines Tages aus einem vorüberfahrenden Taxi zuwinkte. Er beauftragte einen seiner Untergebenen festzustellen, wo sie und Johnny wohnten, und erfuhr, dass sie sich in der Nähe der Malpas Road in einem modernen Häuserblock niedergelassen hatten, der von besseren Handwerkern bewohnt wurde. 7. »Ich sah heute Morgen deinen Polypen«, sagte Johnny aufgeräumt, der zum Lunch zurückgekehrt war. Sie schaute ihn mit großen Augen an. »Meinen Polypen?« wiederholte sie. »Wambury«, erklärte Johnny. »Wir nennen diese Leute so.« Er sah, wie sie ihr Gesicht veränderte. »Wir nennen sie?« wiederholte sie. »Du meinst doch, man nennt sie so, Johnny?« Das schien ihn zu belustigen, als er sich an den Tisch setzte. »Mach dich nicht lächerlich, Mary«, rief er. »Wir oder Mann ist doch kein Unterschied. Im Grunde genommen sind wir alle Diebe, ob es ein Kaufmann in einem Rolls-Royce oder ein Arbeiter auf der Straßenbahn ist. Jeder versucht, den anderen übers Ohr zu hauen.« »Wo hast du denn Alan gesehen?« »Warum zum Kuckuck nennst du ihn beim Vornamen?« fuhr Johnny sie an. »Der Mann ist Polizist und du tust, als wenn er auf derselben gesellschaftlichen Stufe mit dir stünde.« Mary lächelte. Sie schnitt das Brot ab und erwiderte: »Unser Nachbar hier im Haus ist Schlosser und über uns wohnt ein Bahnarbeiter mit einer sechsköpfigen Familie.« Er schob seinen Stuhl gereizt zurück. »Diese Wohnung ist für uns nur ein vorübergehender Notbehelf. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mein ganzes Leben in diesem finsteren Loch zubringen werde? Einmal werde ich Lenley Court zurückkaufen.« »Womit, Johnny?« fragte sie ruhig. »Mit dem Geld, das ich verdiene«, antwortete er. »Übrigens ist Wambury nicht ein Mann, mit dem du verkehren solltest«, bemerkte er. »Ich habe heute Morgen mit Maurice über ihn gesprochen, und Maurice ist auch der Meinung, dass wir diese Bekanntschaft aufgeben sollten.« »Wirklich?« Marys Stimme klang kalt. »Und Maurice denkt es auch. Das ist sehr eigenartig.« Er schaute sie misstrauisch an. »Wieso eigenartig?« brummte er. »Jedenfalls wünsche ich den Verkehr mit ihm nicht und...« Sie stand ihm auf der anderen Seite des Tisches gegenüber und hatte beide Hände leicht aufgestützt. »Und ich«, versetzte sie ruhig, »lasse mir darüber keine Vorschriften machen. Es tut mir leid, wenn du oder Maurice dies nicht billigt, aber ich habe Alan gern und...« »Ich hatte meinen Kammerdiener auch gern«, unterbrach sie Johnny gereizt, »habe ihn aber trotzdem entlassen.« »Alan Wambury ist nicht dein Diener, Johnny«, sagte sie kopfschüttelnd. »Du magst meinen Geschmack nicht billigen, aber Alan ist ein Gentleman, und solche Menschen findet man heutzutage nicht allzu häufig.« Johnny hielt es für richtiger, mit einem Achselzucken zu antworten. Am nächsten Morgen sollte Mary ihr neues Leben beginnen. Der Gedanke an eine Zusammenarbeit mit Maurice Messer beunruhigte sie jetzt doch ein wenig. Ein unbestimmtes Gefühl, über dessen Ursprung sie sich selbst nicht klar war, bedrückte sie. Mr. Messers Haus unterschied sich angenehm von der überaus hässlichen und schmutzigen Nachbarschaft. Es stand etwas von der Straße zurück und war von einer hohen Mauer umgeben, die von einer schwarzen, in einen Hof führenden Einfahrt unterbrochen wurde. Dort stand das kleine Herrenhaus in gregorianischem Stil, wo der Rechtsanwalt Büro und Wohnung hatte. Eine alte Frau führte sie die abgenutzte Treppe hinauf, öffnete eine schwere, verzierte Tür und ließ sie eintreten. Der Raum sah etwas schäbig aus und doch war er ziemlich freundlich. An den Wänden hingen Bilder, die sie sofort als Werke großer Meister erkannte. Am meisten interessierte sie aber ein großer Flügel, der in einem Alkoven stand. Sie sah ihn verwundert an und wandte sich dann an die Frau. »Spielt Mr. Messer Klavier?« »Er?« sagte die Frau lachend. »Das sollte ich meinen.« Neben diesem Zimmer war ein kleiner Vorraum ohne Türen, der anscheinend als Büro benutzt wurde, denn dort befanden sich Regale an der Wand und auf einem kleinen Schreibtisch stand eine verdeckte Schreibmaschine. Sie hatte kaum Zeit, sich umzuschauen, als die Tür plötzlich geöffnet wurde und Maurice Messer hereintrat. Er kam schnell auf sie zu und nahm ihre beiden Hände in die seinen. »Meine liebe Mary«, sagte er, »das ist wunderbar.« »Es handelt sich bei mir nicht um einen Anstandsbesuch, Maurice«, erwiderte sie. »Ich bin gekommen, um zu arbeiten.« Sie entzog ihm ihre Hände, denn sie erinnerte sich nicht, mit ihm je auf so vertrautem Fuß gestanden zu haben. »Meine liebe Mary, da ist genug Arbeit, Urkunden, Zeugenaussagen.« Er sah sich wie suchend um. »Können Sie Schreibmaschine schreiben?« fragte er. Er erwartete eine Verneinung zu hören und war erstaunt, als sie es bejahte. »Ich hatte schon eine Schreibmaschine, als ich 12 Jahre alt war«, lächelte sie. »Mein Vater schenkte sie mir, damit ich mich damit amüsieren sollte.« Maurice hatte nie gewünscht und auch nicht erwartet, dass Mary sein Anstellungsangebot ernst auffasste, niemals, bis er sie in Lenley Court sah und es ihm auffiel, dass das linkische Kind sich so wunderbar entwickelt hatte. »Ich will Ihnen eine eidliche Aussage zum Abschreiben geben«, sagte er und suchte fieberhaft unter den Papieren auf seinem Schreibtisch. Es dauerte lange Zeit, bis er auf ein Dokument stieß, das genügend harmlos für sie war, denn Maurice Messers Klienten waren meistens sehr eigentümlicher Art. Es war daher schwer für ihn, ihrer Durchsicht etwas von seiner zweifelhaften Korrespondenz anzuvertrauen, und erst als er das Schriftstück ganz durchgelesen hatte, übergab er es ihr. »Nun, Mary, werden Sie sich hier wohlfühlen?« Sie nickte. »Ich denke es. Es ist sehr nett, für jemanden zu arbeiten, den man schon so lange kennt. Und Johnny ist ja auch in der Nähe. Er sagte mir, ich würde ihn öfters sehen.« Seine schweren Augenlider senkten sich einen kurzen Augenblick. »Oh«, meinte Maurice Messer und sah an ihr vorbei. »Er sagte, dass sie ihn öfters sehen würden, doch nicht etwa während der Bürostunden.« Sie fühlte den Sarkasmus in seinem Ton nicht. Er wandte seine Augen nicht von ihr. Sie war noch schöner, als er es sich vorgestellt hatte. Sie war der zierliche Typ, den er so gern hatte, dunkler als Gwenda Milton, aber feiner. Aus ihren Augen schauten eine Seele und ein Geist, eine verborgene Leidenschaft, die noch nicht erweckt war, ein glimmendes Feuer, das noch angefacht werden musste. Er bemerkte, wie sie unter seinem Blick verlegen wurde. »Ich will Ihnen jetzt das Haus zeigen«, sagte er lebhaft. Vor einer Tür im obersten Stock zögerte er, doch zog er nach kurzer Überlegung einen Schlüssel hervor und öffnete sie. Mary sah an ihm vorbei und erblickte ein Zimmer, wie sie es in diesem alten, schäbigen Haus nicht erwartet hätte. Trotz des Staubes, der überall herumlag, war es ein wunderschöner Raum, mit einem Luxus ausgestattet, der sie in Erstaunen setzte. Es schien Wohn- und Schlafzimmer in einem Raum zu sein. Ein dicker Teppich bedeckte den Fußboden und die wenigen Bilder an den Wänden waren mit Sorgfalt ausgewählt. Die Möbel zeigten alten französischen Stil und sowohl die silbernen Leuchter an den Wänden als auch jeder Gegenstand verrieten einen verschwenderischen Aufwand.